Schönen guten Abend. Unser Europa kann sterben, wenn wir falsche Entscheidungen treffen, hat der französische Präsident Emmanuel Macron heute in Dresden gesagt. Bei den Europawahlen sind populistische Parteien auf dem Vormarsch. Es geht um Krieg und Frieden. Die Parteien ringen um den richtigen Umgang mit dem Krieg in der Ukraine. Die AfD strauchelt, ihr Spitzenkandidat ist in mehrere Skandale verstrickt und profitieren könnte davon zum Beispiel die neue Partei von Sarah Wagenknecht. Wir reden heute drüber. Das Thema Kampf um Europa, siegen die Populisten? Und das besprechen wir mit diesen Gästen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, Katharina Barley von der SPD, Anton Hofreiter von den Grünen, Leif Erik Holm von der AfD, Fabio De Masi vom Bündnis Sarah Wagenknecht, Gordon Ripinski, Journalist und Leiter von Politico Deutschland und Julia Klöckner von der CDU. Wir legen los. Schönen guten Abend auch hier in der Runde. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, in zwei Wochen ist Europawahl und die Plakate hängen in ganz Deutschland. Frau Strack-Zimmermann, Sie sind Spitzenkandidatin der Liberalen in Europa auf den Plakaten. In Deutschland zumindest sehen wir überall Friedensbotschaften von den Parteien. Da steht ganz oft das Wort Frieden auch drauf. Bei Ihnen nicht, da steht Eurofighterin drauf. Warum nicht auch Frieden?
Da steht auch drauf, dass Verteidigung oder dass Freiheit Verteidigung braucht. Und vor allen Dingen ist mein Konterfei drauf, denn Sie sehen vor allen Dingen auch Plakate von Sarah Wagenknecht, von Robert Habeck, von der Außenministerin, vom Bundeskanzler, die alle übrigens nicht kandidieren. Und Sie werden heute auch Herrn Merz sehen mit Frau von der Leyen. Herr Merz kandidiert auch nicht, also das nur am Rande. Und Frau von der Leyen kandidiert auch nicht. Sie will zwar Präsidentin werden. Also das ist schon eine interessante Gemengelage. Ich glaube, dass wir wollen alle Frieden. Aber es geht nicht darum, was wir wollen, sondern wie die Lage objektiv ist. Und die ist eine Tragödie nach 2 Jahren und 3 Monaten in der Ukraine. Und von Frieden kann keine Spur sein. Wir haben die Bilder gesehen, wie Zivilisten angegriffen werden, vorgestern beim Einkaufen. Wir sehen, dass Russland weiter mit dem Feuer spielt an der estnischen Grenze. Heute wurden die Grenzmarkierungen von Russland beseitigt auf dem Seeweg. Das heißt, in Litauen wird versucht, die Grenze zu verschieben. Das heißt, wir haben es massiv mit jemandem zu tun, der den Frieden nicht will, der uns unter Druck setzt. Und deswegen müssen wir den Menschen klar sagen, dass wir uns eben auch in die Lage versetzt sehen müssen, nicht nur konventionell, sondern auch hybrid und all bei diesen Anfeindungen uns zur Wehr zu setzen. Mhm. Und dann in der Tat, wenn wir das tun, dann werden wir auch dauerhaft Frieden haben.
Ja. Jemand, der Frieden auf seinen Plakaten hat, ist Herr De Masi. Sie sind Spitzenkandidat bei der Europawahl vom Bündnis Sarah Wagenknecht. Plakatieren, wie ich finde, ganz interessant, mit Krieg oder Frieden. Sie haben jetzt die Wahl. Können Sie mir das erklären? Heißt das, wer die anderen wählt, wählt Krieg?
Das heißt vor allem, dass wir in der Ukraine einen furchtbaren völkerrechtswidrigen Angriff Russlands erleben. Da geschehen große Verbrechen. Aber dieser Krieg hat eine komplexe Vorgeschichte. Charles Kupchan, der Sicherheitsberater von dem früheren Präsidenten Obama, hat gesagt, er hat das für einen großen Fehler gehalten, dass man sich unmittelbar neben einer Großmacht wie Russland Gedankenspielen hingibt, den NATO-Beitritt zu forcieren. Und jetzt geht es darum, wie wir diesen Krieg schnellstmöglich beenden, und zwar so, dass nicht immer mehr junge Ukraine auf dem Schlachtfeld sterben.
Ich will trotzdem noch mal bei dem Satz bleiben. Krieg oder Frieden, Sie haben jetzt die Wahl. Das ist ja eine Aufforderung an die Wählerinnen und Wähler. Sie haben die Wahl, Krieg oder Frieden. Das heißt, wenn Sie nicht Ihre Partei wählen, dann wählen Wähler den Krieg?
Naja, natürlich haben die Wahl Einfluss auf die Frage, welche politischen Kräfte gestärkt werden. Und es gibt eine ganz große Koalition in Deutschland derzeit, die von der CDU bis zur AfD reicht, die im Prinzip die deutsche Hochrüstung befürwortet. Es gibt auch diese Parteien, die zum Beispiel aktuell Waffenlieferungen weiter in den Gaza-Konflikt befürworten. Wir haben dort eine andere Perspektive. Wir sagen, die Waffen muss ja auch jemand bedienen. Und es ist doch ein Zeichen, dass sich Hunderttausende junge Ukrainer derzeit diesem Wahnsinn entziehen. Und wir können denen nicht sagen, wir schicken euch in ein Schlachtfeld, in einen nicht gewinnbaren Krieg, weil irgendjemand muss die Waffen ja bedienen. Und wir haben schon vor einem Jahr, da wurde versprochen, mit allen möglichen Waffenlieferungen, die wären ein Gamechanger. Es ist anders gekommen. Russland drückt immer weiter in der Vorderhand. Und deswegen brauchen wir meines Erachtens diplomatische Initiativen, und zwar, um dieses Sterben zu beenden. Und es sind immer wieder deutsche Politiker, zuletzt Herr Kiesewetter, der zum Beispiel sagt, ja, man müsse jetzt den Ukrainern ein faires Angebot machen, dass sie quasi in den Schützengraben zurückkehren. Ich frage mich immer, die Politiker, die sowas fordern in Deutschland, warum schicken die nicht ihre eigenen Söhne? Und was ist eigentlich gemeint mit dem fairen Angebot?
Mhm. Vielleicht, weil Herr Kiesewetters Söhne keine Ukraine sind und gerade nicht in der Ukraine kämpfen. Herr Hofreiter, Sie haben was ganz Interessantes am Wochenende gesagt. Sie haben sich in einem Interview dafür ausgesprochen, ich habe das Zitat hier, dass westliche Waffen auch auf ukrainischem Boden eingesetzt werden können, um Ziele in Russland auch zu treffen. Nehmen Sie damit eine Ausweitung des Krieges in Kauf?
Nein, als allererstes muss man mal ganz klar betonen, dass dieses Plakat natürlich sehr verräterisch ist und Herr Di Masio recht hat, dass letztendlich das, was die Leute wählen, Entscheidungen hat. Das Problem ist nur halt vollkommen andersrum, wie er denkt, nämlich damit, dass man ständig sozusagen Schwäche signalisiert gegenüber Russland und er zu den Leuten gehört, die gegenüber Russland Schwäche signalisieren, sorgt er mit dafür, dass der Krieg eskaliert ist, sorgt er mit dafür, dass der Krieg länger läuft und mit der Regelung, dass wir zum Beispiel der Ukraine verbieten, russische Angriffe auch im russischen Luftraum abzuwehren, machen wir die Zivilisten in Kharkiv schutzlos. Nämlich Kharkiv ist 30 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Wenn Sie mit einem Jet zum Beispiel einen Baumarkt bombardieren wollen, wo erst 12 Zivilisten umgekommen sind, dann können Sie das technisch nur verhindern, wenn Sie diese Maschine auch im russischen Luftraum zerstören können. Es geht hier ganz konkret um den Schutz der Zivilisten in dieser Millionenstadt.
Ist das Ihre Position oder auch die Ihrer Partei?
Das ist auch die Position nach allem, was ich weiß, meiner Partei. Nämlich wir wollen die Zivilistinnen und Zivilisten in der Ukraine schützen und die Menschen müssen sich gegen diese terroristischen Angriffe verteidigen können. Und man muss endlich dafür sorgen, dass Putin begreift, dass er nicht immer weiter eskalieren kann. Was da von der Seite gemacht wird, ist Putin gegenüber zu sagen, du kannst beliebig eskalieren, du kannst Zivilisten töten und am Ende sozusagen zahlst du keinen Preis dafür. Das ist schlichtweg eine Eskalation. Die immer hier vom Frieden reden, die beiden Herren da, die sorgen am Ende dafür, dass Putin straflos eskalieren kann und verlängern damit den Krieg.
Frau Barley. So wie Herr Hofreiter das gerade erklärt hat mit dem Kharkiv-Beispiel, klingt das logisch. Ziehen Sie da mit bei dem, was Herr Hofreiter sagt, also auch mit westlichen Waffen, die Deutschland liefert, Ziele in Russland beschießen?
Also erstmal ziehe ich mit bei dem, was Toni Hofreiter sagt, wenn es um diese Parole Krieg oder Frieden geht. Denn was passiert, wenn wir jetzt aufhören, den Ukrainerinnen und Ukrainern Waffen zu liefern? Das ist ja kein Frieden. Das ist Kapitulation, das ist Unterwerfung. Und es geht ja Putin auch nicht nur jetzt darum, Land zu erobern. Es geht ihm darum, die Ukraine in ihrer Identität zu vernichten. Es ist ja kein Zufall, dass er schon von Anfang an auch Bibliotheken, Archive, Theater, also Objekte angegriffen hat, wo es wirklich das Ukraine-Sein geht. Also wenn man jetzt die Ukraine abschneidet von Nachschub, von Waffenlieferungen, dann ist es nicht Frieden. Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Krieg. Und das wäre eine Unterwerfung, eine Kapitulation. Und ich habe in meinem Leben jetzt sehr, sowohl in Brüssel als auch in der Ukraine selbst, als auch in Deutschland, mit sehr, sehr vielen Ukrainerinnen und Ukrainern gesprochen. Ich habe noch keinen einzigen gefunden, keinen einzigen, der gesagt hätte, bitte lasst uns jetzt aufhören zu kämpfen, bitte lasst uns jetzt in Waffenstillstandsverhandlungen eintreten. Nicht einen. Ich habe ganz viele Menschen getroffen, die gesagt haben,
ich möchte Sie erinnern, vielleicht kennen Sie Ihr eigenes Wahlplakat nicht.
Dort steht auch etwas von Frieden drauf. Was Wolf Mützen nicht gesagt hat, hat er nachher in der Süddeutschen Zeitung sehr ausführlich erklärt. Und er hat genau das Gleiche gesagt wie ich auch, dass die Ukraine weiterhin unterstützt
wird. Frau Barley, zurück zu meiner Frage. Gehen Sie bei dem mit, was Herr Hofreiter vorschlägt?
Zurück zu der Frage. Die einzelnen Regierungschefs oder Regierungen in Europa entscheiden sich dazu, unterschiedliche Beiträge zu leisten in diesem Krieg. Und Deutschland hat sich entschieden, der zweitgrößte Unterstützer militärisch der Ukraine weltweit zu sein und bei weitem der größte in Europa. Und vor allen Dingen geht es für die Ukraine ja jetzt um zwei Dinge. Es geht um Munition und es geht um Luftabwehr. Und diese beiden Dinge braucht die Ukraine dringend. Und Luftabwehr bekommt sie von wem? Wer hat jetzt gerade das dritte Patriot-System?
Wale, jetzt machen Sie ein Ablenkungsvermögen. Herr Hofreiter, ich will von Ihnen gerne wissen, der konkrete Vorschlag, der von Herrn Hofreiter am Wochenende kam, nämlich zu sagen, auch mit den Waffen, die wir liefern, sollte die Ukraine zum Beispiel Jets im russischen Luftraum abschießen
dürfen. Es geht genau um Flugabwehr. Nämlich technisch geht es
gehen Sie da mit oder gehen Sie da nicht mit?
Mit der von uns gelieferten Flugabwehr Kharkiv zu verteidigen, wenn sozusagen diese Flugabwehrrakete in den russischen Luftraum eindringen.
Jetzt müssen wir sie aber auch antworten lassen, Herr Hofreiter.
Bevor sie den anfliegenden Marschflugkörper oder den anfliegenden Jet abschießt. Es geht technisch gar nicht anders. Oder wir sagen, Kharkiv ist verloren. Also anders geht es einfach technisch nicht, weil es zu nah an der Grenze ist.
Also ich bezweifle das, dass das technisch nicht anders geht. Und die einzelnen Regierungen entscheiden da. Und der Bundeskanzler hat ganz klar gesagt, dass er dagegen ist. Und da hat jede Regierung eine Einschätzungsprärogative. Und wenn man sich mal anguckt, wie die anderen Regierungen in Europa Entscheidungen treffen, da sind welche, die sich komplett quasi rausziehen aus der Luftabwehrunterstützung für die Ukraine. Deutschland liefert, aber es gibt eben auch einen Punkt, wo diese Regierung
sagt. Das ist doch eine klare Antwort, Herr Rypinski. Frau Bali verweist auf den Bundeskanzler. Der inszeniert sich ja als Friedenskanzler auch auf den Plakaten, die plakatiert werden. Scholz neben Bali und auch groß das Wort Frieden. Er agiert insgesamt in dieser Debatte als der Vorsichtige. Tut er das aus Überzeugung oder ist das vor allen Dingen Taktik im Wahlkampf?
Naja, er tut es, weil er natürlich weiß, dass ein Teil der Bevölkerung ihm auch mit den ja doch relativ vielen Lieferungen ja auch nicht folgt. Das ist der Grund. Ne? Er weiß, dass es einen guten Teil gibt, die mögen es lieber so, wie Herr de Masi das vorschlägt oder vielleicht sogar Herr Holm, also eher die einfache Variante, in der man sagt, man kann einen Knopf drücken auf Krieg oder Frieden und dann hat man es gelöst und die ganze Komplexität, die ist dann zu schwierig. Und vorher Frau Barley sieht man natürlich diese ganze Hin- und Hergerissenheit in diesem Wahlkampf. Auf der einen Seite natürlich die Ukraine unterstützen zu wollen und auf der anderen Seite eben immer auf die andere Seite, auf die andere Seite achten zu müssen. Ich finde insgesamt, dass Sie sagen ja wenigstens, dass es ein völkerrechtswidriger Angriff ist, dass wir uns eigentlich darauf einigen müssten, dass in so einem Fall eines völkerrechtswidrigen Angriffs die Unterstützung eindeutig ist und keine Frage des Wahlkampfes. Deswegen stört es mich eigentlich schon, dass wir das zu einem Wahlkampfthema machen, und zwar egal, wo wir sind, und den Populismus da in der Debatte gewinnen lassen, weil eigentlich müssten wir alle einer Meinung sein, wir wollen nicht ein Europa, in dem die Grenzen wieder verschoben werden und in dem wir in eine Welt zurückkommen, die wir eigentlich mal überwunden hatten und in der wir viele Jahrzehnte gut gelebt haben.
Aber jetzt mal im Ernst. Ich will die Runde erstmal noch öffnen, Frau Barley. Nur ein kurzer Satz. Ich weiß jetzt nicht, ob ich für die ganze Seite hier spreche.
Wahrscheinlich nicht.
Aber wir haben diese Position ja nun wirklich nicht erst seit gestern. Also jetzt zu sagen, das wäre nur deswegen eine Position, weil jetzt eine Wahl auf uns zukommt. Dieser Krieg tobt seit über 2 Jahren und diese Auseinandersetzung tobt auch seit über 2 Jahren. Die politische. Und also ich treffe kaum Leute, bei denen das so 100% schwarz oder weiß ist. Dass es da auch eine Zerrissenheit gibt, ist, glaube ich, normal. Und dass wir uns darüber auch politisch und demokratisch auseinandersetzen müssen, ist auch normal.
Weil
und
es auch nicht richtig. So schwarz oder weiß ist, wie es hier am Tisch gemacht wird.
Ja, aber Sie machen es doch schwarz oder
Nein,
weiß.
Sie machen es schwarz oder
Nein,
weiß.
Nein, Sie machen es.
Ich finde es immer
Sie
interessant.
Sie sind ein Putin-Versteher und ja, ich fasse es nicht.
Sie bezeichnen
Sie aus den
mich,
Opfern Täter
das ist ein schöner
machen.
Punkt.
Das machen Sie.
Das
Sie
ist ein schöner Punkt, Frau Strack-Zimmermann. Sie bezeichnen
beschämend.
Mich zum Beispiel als Putin-Versteher, weil ich eine andere Position in dieser Frage habe. Ich will Ihnen mal sagen, ich war der einzige deutsche Bundestagsabgeordnete, der im Wirecard-Skandal im Fokus eines mutmaßlichen russischen Spions Egisto Ott war, der gerade in Österreich verhaftet wurde. Währenddessen hat Ihre Partei, der Fundraiser Ihrer Partei, Conny Bösch, bei Wirecard gebettelt, Kontakte zu Kreml-nahen Unternehmern zu bekommen. Und Sie haben hier die Chuspe, mich als Putin-Nazi zu bezeichnen. Das ist doch genau genau das Schwarz oder Weiß, was Sie hier machen. Man kann diesen Krieg furchtbar finden und dennoch eine andere Position
haben. Frau Strack-Zimmermann, Herr de Masi, wenn Sie sich gegenseitig so anschreien, dann verstehe ich nichts und die Zuschauer zu Hause auch nichts. Deswegen bringe ich jetzt ein bisschen Ordnung rein und frage Frau Klöckner. Frau Klöckner, jetzt gab es eine brandneue Entwicklung. Das schwelte schon ein bisschen in der Diskussion rum, nämlich, dass französische Soldaten eventuell in die Ukraine gehen, um dort vor Ort ukrainische Soldaten auszubilden. In Ihrem Wahlkreis werden ukrainische Soldaten ausgebildet. Wäre es für Sie denkbar, auch deutsche Soldaten in die Ukraine zu schicken, um dort die Ausbildung vorzunehmen?
Sie haben recht. In meinem Wahlkreis liegt Idar-Oberstein, Artillerieschule. Dort werden Ukrainerinnen und Ukrainer an schwerem Gerät ausgebildet, sehr gut ausgebildet dort auch. Ich bin sehr eng im Gespräch mit Oberst Zunecke dort auch. Und da kann man nur sagen, das Fachwissen, die Simulatoren und alles, was man dazu braucht, ist in Idar-Oberstein. Und ich glaube nicht, dass es notwendig ist, wobei ich auch nicht so viel darüber reden will, was unsere roten Linien sind. Aber ob es besser ist, dann noch deutsche Soldaten in ein Kriegsgebiet zu schicken. Ich will nur eines sagen, als allererstes klar muss sein, dass wir das hier auch mal aussprechen, die Ukraine muss gewinnen. Zweitens, die Ukraine kämpft nicht nur für sich als Ukraine, sondern sie kämpft auch für uns, die gleiche Vorstellung von Souveränität und Völkerrecht und auch Freiheit haben. Und drittens, glaube ich, hat Herr Macron was Entscheidendes richtig gemacht, dass er gar nicht so sehr über irgendwelche Waffenlieferungen und Systeme redet, was wir machen, was wir nicht machen. Da bedankt sich ja Herr Putin, der braucht ja überhaupt keine Leute, die für ihn das irgendwie rausfinden, wenn wir ihm das jeden Tag auch noch liefern. Sondern Herr Macron hat gesagt, ich schließe nichts aus und alles andere ist jetzt mal Strategie. Und deshalb bin ich auch heute nicht so sehr gewillt, über alles zu sprechen, was Deutschland nicht machen würde, sondern ich wäre ganz froh, wenn wir das tun würden, was wir auch sagen in Sonntagsreden, nämlich, dass wir die Ukraine unterstützen, weil wir für Frieden und Freiheit kämpfen und dass Diktatoren wie ein Herr Putin hier nicht ein Pilotprojekt zeigen können für alle anderen. Wenn ich mir die Achse China, Nordkorea, Iran und Russland anschaue, die müssen erkennen, dass wir wirklich gewillt sind, an Völkerrecht festzuhalten und für Freiheit auch zu kämpfen.
Herr Holm, um noch mal auf meine Anfangsfrage zurückzukommen. Alle schreiben sich Frieden aufs Plakat. Frau Strack-Zimmermann in etwas anderer Form.
Freiheit braucht Verteidigung, genau. Das, was gerade gesagt
und die AfD tut das nämlich auch. Sie wollen den Krieg mit diplomatischen Mitteln beenden, wenn ich die Position der AfD richtig verstehe. Und sie wollen friedliche deutsch-russische Beziehungen. Heißt das, keine Waffen mehr an die Ukraine?
Ja, das heißt es. Und das sehen ja auch viele Bundesbürger so. Mittlerweile über die Hälfte haben genau diesen Eindruck. Wir sind große Unterstützer der Ukraine und dass wir humanitär helfen, ist absolut richtig. Denn wir finden es auch schlimm, dass wieder in Europa ein Krieg tobt. Und wir müssen verhindern, und das ist unser wichtigster Beweggrund, warum wir nicht weiter Öl hineinkippen wollen, wie Anton Hofreiter oder Frau Strack-Zimmermann, die ja mittlerweile auch gerichtlich attestiert als Kriegstreiberin bezeichnet werden kann. Wir wollen, dass Diplomatie jetzt in die Vorderhand kommt, weil wir nehmen ja die Zeichen auch wahr. Aus unserer Sicht, und die Militärstrategen sehen das ja auch so. Die Militärstrategen sehen es ganz genau so, dass die Ukraine diesen Krieg nicht gewinnen kann. Natürlich ist das ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine. Aber Herr de Masi hat es auch schon richtig gesagt. Das Ganze hat eine komplexe Vorgeschichte. Und da muss sich der Westen auch an die eigene Nase fassen, dass es so weit gekommen ist.
Aber das rechtfertigt doch
nicht. Für uns ist das Entscheidende.
Einmarschieren in ein anderes Land.
Absolut. Das haben wir auch klar gesagt. Das habe ich doch gerade gesagt.
Wollen Sie denn mit Herrn Putin diplomatisch sprechen?
Doch nicht wir. Wir sind doch gar nicht diejenigen, die da ins Gespräch kommen müssen. Wir sollen das befördern. Das ist richtig. Wir brauchen diese Gespräche. Und wir nehmen von beiden Seiten doch jetzt auch die Signale wahr, dass da gewisse Gesprächsbereitschaft langsam hergestellt wird. Und das kann nur der richtige Weg sein. Was für uns wichtig ist, ist, dass wir diesen Krieg nicht
wird von nach Deutschland tragen. Und Sie ergänzen? Zündeln, Frau Stark-Zimmermann, Sie zündeln.
Nein, Sie sollen
Sie
eine
zündeln
Frage
wirklich
beantworten.
Und das ist für uns gefährlich.
Von
und davor,
Putin,
die Frage ist davor ja, haben die Bürger Angst in Deutschland. Die Bürger haben Angst, dass der
die Frage ist ja,
zu uns
die Frage ist ja berechtigt. Würden Sie die beantworten wollen? Frau Stark-Zimmermann fragt, sehen Sie Signale bei Putin, dass er diesen Krieg beenden möchte?
Zumindest wird aus einem Umfeld, gibt es dort Signale, wie ernst zu nehmen die sind, kann ich natürlich nicht.
Die AfD hat ja einen engen Draht.
Welche Signale hören Sie denn?
Woher es ist doch denn? Jetzt der entscheidende Punkt gekommen.
Sie hören
es ist der entscheidende
Signale
Punkt gekommen. Die
Strategen, China, das hören Ihre Kollegen
die Militärs sagen, die Ukraine kann den Krieg nicht mehr gewinnen. Also müssen doch diese Gesprächskanäle jetzt verdammt noch mal genutzt werden,
um diesen Krieg endlich zu beenden. Frau Stark-Zimmermann, ich mache einen Vorschlag. Ich war für das Hart aber fair Europa Spezial in Europa unterwegs. Das kann man am Freitag exklusiv in der ARD-Mediathek sehen. Und ich habe die finnische Außenministerin getroffen. Finnland hat eine 1300 Kilometer lange Grenze zu Russland. Und das war ganz beeindruckend, was sie erzählt hat.
In Deutschland, wenn man von Russland aus oder von irgendwo her das Wort Atom oder Nuklear oder irgendwas in die Richtung hört, dann lässt man quasi alles liegen. Das ist nicht richtig, weil Russland macht das ganz gezielt. Sie wissen, wann sie mit irgendeiner wörtlichen Bedrohung kommen sollen, damit sie gerade das verursachen, was wir dann normalerweise machen, dass wir zum Beispiel irgendwas nicht liefern. Und das müssten wir jetzt ändern.
Frau Barley, das war die Antwort auf eine Frage nach der Linie von Olaf Scholz. Er tritt ja als Friedenskanzler an und jetzt sagt die finnische Außenministerin sinngemäß, Scholz lässt sich da von Drohgebärden zu schnell einschüchtern. Geht er Putin auf den Leim, wenn er immer wieder davor zurückschreckt, zum Beispiel auch Taurus-Marschflugkörper zu liefern, weil er Angst hat, da könnte ein Atomkrieg ausbrechen?
Also erstens, das wollte ich am Anfang schon sagen, das Thema Frieden ist ein viel größeres als nur der Ukraine, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Ne? Also wir können nachher noch mal viel umfassender über Frieden reden, zum Beispiel auch die Bedrohungen für Europa von innen.
Machen wir noch.
Genau, also deswegen, weil Sie immer so kritisieren, dass da Frieden auf den Plakaten steht.
Nö, ich habe das rein deskriptiv wahrgenommen.
Das ist sehr viel größer. Und das Zweite ist, ich bin ja nun in Europa mehr unterwegs als alle anderen hier. Wenn Sie dort die Rückkehr...
Weiß ich nicht.
Naja, also ich habe die letzten 5 Jahre...
Herr Repinski fliegt auch durch halb Europa.
5 Tage die Woche mit europäischen Kolleginnen und Kollegen gesprochen. Also ich glaube, das kann ich schon für mich in Anspruch nehmen. Und deswegen, das ist eine sehr deutsche Debatte. Also wenn sie sagt, man darf sich nicht immer abschrecken lassen und dann schauen Sie mal auf ganz Europa. Mhm. Dann schauen Sie mal auf die Beiträge der einzelnen Länder zur Verteidigung der Ukraine.
Ja, den Punkt hatten wir ja.
Aber das ist eine Fokussierung auf eine Waffenart in einem Land, während es Länder gibt, die auch Patriots zum Beispiel haben und keine liefern.
Aber ich zeige Ihnen mal, was Ihr Sitznachbar, Herr Hofreiter, gesagt hat dem Spiegel. Er hat gesagt, über Olaf Scholz, entweder er ist komplett zynisch, dass er sich dann als Friedenskanzler inszeniert, oder er kapiert absolut gar nicht, wie atomare Abschreckung funktioniert. Herr Hofreiter, Sie machen da ja ein Entweder-Oder auf. Ist er jetzt zynisch oder ist er unwissend?
Das kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen, was er ist, denn ich kann in seinen Kopf nicht reinschauen. Aber wir haben einfach das Problem, dass wir am Ende mit Putin immer und damit fast der ganze Westen und das seit vielen Jahren halbgar mit ihm umgehen. 2008, nachdem er 20% Georgiens besetzt hat, halbgar. 2014, nach dem ersten Angriff auf die Ukraine, ganz leichte Sanktionen. Dann 2015, nachdem er Syrien in Schutt und Asche gebombt hat, auch de facto schulterzuckend. Und das jetzt tun wir deutlich mehr, als ich am Anfang zu hoffen gewagt habe, aber immer noch nicht genug, dass Putin wirklich glaubt, dass wir es ernst meinen. Und das ist eben der Punkt. Und deshalb auch dieses Missverständnis hier bei uns immer, dass entweder Diplomatie oder sozusagen Unterstützung der Ukraine zu einer robusten Diplomatie gehört in einem Umgang mit einem Diktator wie Putin auch die robuste Unterstützung der Ukraine und nicht dieses ständige Rumgeeiere, dieses ständige rote Linien ziehen.
28 wir liefern, Milliarden Euro.
Wir liefern dies 28. nicht, wir dürfen das nicht. Kharkiv darf
die
nicht vernünftig verteidigt
werden. 4 Milliarden.
Kharkiv darf nicht vernünftig verteidigt werden. Das alles führt dazu, dass Putin glaubt, am Ende wird er den Krieg doch gewinnen.
Er glaubt, dass er uns zermürben kann. Das ist der Punkt. Genau. Weil wir eben nicht sehr, da stimme ich Herrn Hofreiter zu, weil es an Klarheit fehlt. Es Geld alleine macht es ja gar nicht aus. Es ist auch eine Systemfrage, wann ich wirklich verteidigungsfähig bin. Und mit schönen Worten oder mit je länger man es hinzieht, dieses Garkochen, damit werden wir der Ukraine nicht helfen. Und allein wie lange Herr Scholz gebraucht hat, mal zu sagen, ich weiß gar nicht, ob er es bisher gesagt hat, dass die Ukraine gewinnen muss. Er sagt, die Ukraine darf diesen Krieg nicht verlieren. Dann muss man mal proaktiv sagen, die müssen gewinnen. Warum? Weil es auch letztlich um den Sieg auch der Freiheit geht und der Souveränität auch geht. Und es hat schon auch etwas mit Abschreckung zu tun. Ich meine, wir sind hier alle für den Weltfrieden, klar. Aber am Ende werden wir ihn nicht kriegen, wenn wir es nur plakatieren oder sagen, es ist die Abwesenheit von Krieg. Man muss auch abschrecken.
Und also, ich glaube, sagen Sie doch einmal so konkret, etwas was das heißt. Sagen Sie doch einmal das konkret, was das heißt.
Frau Barley, die Frage, die Herr De Masi gerade gestellt hat, ist ja eine interessante. Was heißt das, Frau Klöckner, konkret, die Ukraine muss gewinnen?
Also das heißt ganz konkret, dass wir Frieden sofort haben können. Im Übrigen, wenn wir immer sagen, man kann Frieden wählen oder Krieg wählen. Wir hätten sofort Frieden, wenn der Herr Putin sich einfach aus einem Land zurückziehen würde, wo er einfach nicht einmarschiert. Der kann Urlaub machen, aber doch nicht einmarschieren.
Das ist und sehr konkret. Das ist nicht sehr konkret.
Nein. Sie können darüber jetzt lachen, nein, Frau Barley.
Aber nein, das macht er
nochmal. Dennoch, ja, aber das ist doch der Punkt. Wenn Sie sagen, das macht er nicht, dann veräppeln Sie doch auch die Leute nicht, dass man hier Krieg oder Frieden wählen kann. Selbst wenn jetzt ein Krieg eingefroren werden würde. Was würde denn passieren? Wer entscheidet denn über das Auftauen? Das macht immer der Aggressor. Und das wäre der Herr Putin. Den Fehler haben wir schon alle zusammen gemacht bei der Krim.
Konkret beantworten,
und da hätten wir damals sehr, sehr klar
besteht. Wir haben Grenzen derzeit ziehen müssen. Militärausgaben der NATO-Staaten global von 2023 1,3 Billionen US-Dollar. Etwa das Zehnfache des Potenzials von Russland. Russland steht nicht morgen vor dem Brandenburger Tor. Sie beißen sich ja in der Ukraine die Zähne aus. Wir haben ja bereits eine französische Atombombe. Also es ist ja widersprüchlich zu sagen, wir brauchen mehr Abschreckung, aber irgendwie steht er morgen vor dem Brandenburger Tor, obwohl wir die Atombombe haben. Frau Barley fordert im Wahlkampf die europäische Atombombe, wer soll denn jetzt den Knopf drücken? Also Frau von der Leyen, Herr Macron oder Frau Zimmermann,
da kann ich
sind das denn für Debatten?
Ja. Herr De Masi, da kann ich ganz kurz, Herr Hofreiter, da kann ich, meine Aufgabe ja auch ist, einen Faktencheck zu machen, meistens machen wir im nächsten Tag, ich kann ihn jetzt schon machen, Herr De Masi, das hat Frau Barley nicht gefordert. Ich will mit Ihnen gemeinsam,
sie hat gesagt, wir müssen über eine europäische Atombombe nachdenken.
Ich habe das Zitat da, Herr De Masi, Sie reden sich da in eine Sackgasse rein. Ich will mit Ihnen gemeinsam nochmal auf weiter gucken, weil die
Ukraine. Zeigen Sie doch mal das Ziel.
Ja, zeige ich Ihnen gleich. Weil das Europa natürlich die Ukraine eine ganz wichtige Rolle spielt. Aber Frau Barley hat es vorhin schon angesprochen. Es spielt nicht nur mit einer Bedrohung von außen eine Rolle in diesem Europawahlkampf und in diesem Jahr, sondern auch von innen. Und um es mit Ihrer Chefin zu sagen, Herr Holm, die AfD hatte keine gute Woche und wir gucken uns mal an, warum eigentlich.
Maximilian K. Er steht für die AfD bei der Europawahl auf Listenplatz 1. Für die Partei ist er ein Problemfall. K.s Mitarbeiter, festgenommen wegen des Verdachts der Spionage für China. Gegen ihn selbst laufen Vorermittlungen wegen möglicher Bestechlichkeit. Dann ein Interview mit der italienischen Zeitung La Repubblica. Darin sagt K., ich werde nie sagen, dass jeder, der eine SS-Uniform trug, automatisch ein Verbrecher war. K. tritt nicht mehr auf. Zudem zieht er sich aus dem Bundesvorstand zurück. Trotzdem ist die Äußerung zu viel für die Fraktion Identität und Demokratie im Europaparlament, kurz ID. In ihr arbeiten neben der Partei von Marine Le Pen unter anderem die österreichische FPÖ und die italienische Lega mit der AfD. Die AfD, den extrem Rechten zu rechts? Am Donnerstag schließt die ID alle AfD-Abgeordneten aus der Fraktion aus.
Herr Holm, wenn eine Partei den eigenen Spitzenkandidat versteckt, der nicht mehr auftreten soll, weil er eine Reihe an Skandalen an den Haken hat, müsste man dann nicht konsequenterweise als Partei sagen, Scheiße, wir haben den falschen Spitzenkandidaten, bitte wählt uns nicht, weil den wollen wir nicht im Parlament haben?
Nein, das kann man natürlich nicht sagen, denn wir haben insgesamt...
Wollen Sie den im Parlament haben?
Wir haben 35 Kandidaten, die auf der Liste für die EU-Wahl stehen. Und die treten selbstverständlich für die AfD an. Und Sie wissen ja selbst wie ich, dass man nur ein Kreuz für die Parteiliste machen kann. Und deswegen ist diese Frage natürlich obsolet, ob das unser Kandidat ist oder nicht. Er ist unser Spitzenkandidat und er hat meines Erachtens die richtigen Konsequenzen
der
gezogen.
Auch der Bundesvorstand hat die richtigen Konsequenzen
ist gezogen. Das war durchaus notwendig, denn wie gesagt, wir hatten keine gute Woche.
Ja, sollte denn, um noch mal dabei zu bleiben, wären Sie dafür, dass, wenn er ins Parlament einzieht, er sein Mandat abgibt?
Das muss die Delegation dann entscheiden, die einzieht.
Ich frage Sie, ob Sie dafür wären.
Das will ich hier gar nicht zum Besten geben.
Warum
weil,
nicht?
Weil ich den Gesamtstand dieser Ermittlungen, die ja noch laufen, gar nicht kenne. Und deswegen will ich das am Ende nicht urteilen.
Es gibt ja ein paar Zitate, da muss nichts ermittelt werden. Nein,
ich bin noch gerade dran.
Lassen
Sie mich doch mal gerade reden.
Was wollen Sie da untersuchen?
Diese Thematik kann man sich natürlich anschauen. Aber wenn man sich's anschaut, dann sieht man, dass Herr Krah in diesem Punkt sich unglücklich ausgedrückt hat.
Unglücklich?
Er hat sich unglücklich ausgedrückt.
Das Zitat ist dieses. Maximilian Krah hat einer italienischen Zeitung wohlgemerkt dieses Zitat gegeben in einem Interview. Es gab sicherlich einen hohen Prozentsatz an Kriminellen, aber nicht alle waren kriminell. Ich werde nie sagen, dass jeder, der eine SS-Uniform trug, automatisch ein Verbrecher war. Daraufhin war es sogar den Extremrechten im Europaparlament zu viel und dem gesagt, aus. Jetzt also, nur,
Sie würden gut dran tun, wenn Sie sich einfach an dem heutigen Abend davon distanzieren. Das hat selbst Marine Le Pen getroffen. Das ist wirklich, wäre keine besonders große Kunde. Sie können bei der AfD gerne für alles stehen, für was sie stehen. Das mag man richtig oder falsch finden. Aber wenn jemand für China spioniert und der zweite Spitzenkandidat, also die Nummer zwei auf der Liste, Geld aus Russland annimmt, dann sollte es von Ihrer Idee von Patriotismus, die Sie haben, dann sollte es bei Ihnen irgendwie klicken und Sie sollten verstehen, dass das ein Punkt
ist. Jetzt mal eine kurze Zwischenfrage.
Jetzt muss Herr Holm auch antworten dürfen.
Woher wissen Sie denn, dass der Staat für China spioniert hat? So, meines Wissens gibt es nur einen Mitarbeiter, der für China spioniert hat.
Es gibt einen Abgeordneten, der hat sich über die Stückelung der Geldscheine...
Sie
haben noch mehr im Angebot als der Staat.
Sie sind ja unwissender als Ihr eigener Bundesrat.
Das Angebot an Korruption.
Nein, das ist überhaupt nicht bekannt.
Ich sortiere es jetzt mal. Ich sortiere das jetzt mal. Herr Holm, das Zitat. Herr Rypinski hat gesagt... Ich paraphrasiere, wenn Sie Anstand haben, dann distanzieren Sie sich davon. Tun Sie
es. Wenn er eine andere Meinung hat, aber er hat dieselbe Meinung, nehme ich an.
Entschuldigung, lassen Sie mich das doch mal erklären.
Jetzt sind wir aber mal gespannt.
Der Punkt ist völlig, völlig eindeutig. Er liegt damit mit dieser Aussage doch auf dem, was andere Bundeskanzler früher gesagt haben.
Was?
Wie also, Konrad Adenauer, wie Helmut Kohl, wie SPD-Mann Schumacher
jetzt
und so weiter
jetzt
und so fort.
Aber
das ist die erste Verteidigungslinie. Bildung
Moment,
hilft.
Moment, so. Was... Und es ist ja,
die Frage ist eine einfache zu beantworten. Und es gucken viele Leute zu, ich gebe Ihnen ja die Möglichkeit.
Ja, dann lassen Sie
distanzieren Sie sich davon oder nicht?
Ich möchte das jetzt erklären.
Ja, die Frage ist, distanzieren Sie sich davon?
Ich sage ganz klar, das, was er gesagt hat, hier ist eine Binsenweisheit, aber...
Nein. Das heißt, Sie sehen das auch so?
Nein. Sie sehen das auch so?
Und also ich will hier nicht in der Runde sitzen, wo wir das unwidersprochen lassen. Das geht
Entschuldigung,
nicht.
So können wir nicht arbeiten.
Ich will Ihnen mal was sagen.
Ich muss das hier doch wenigstens mal erklären dürfen.
Sie arbeiten ja nicht, sondern Sie erzählen ja Unsinn. Sie sitzen hier und erzählen Unsinn.
Nein,
ich will Ihnen das mal sagen.
Mein Großvater
hat in Erdlöchern in Italien gelegen.
Ich kenne die Geschichte schon und Sie haben ja recht.
Es gab SS-Kompanien, die haben Säuglinge an Häuserwände geschleudert. Und Sie versuchen hier eine Diskussion zu führen.
Entschuldigung, Herr Demasi, das bestreitet niemand.
Das bestreitet niemand. Das ist hier ein Gesangsverein gewesen sein. Und deswegen will ich Ihnen mal sagen, warum verstecken Sie diesen Mann im Wahlkampf? Warum verstecken Sie diesen Mann im Wahlkampf, wenn das hier alles irgendwie völlig okay ist, was er hier vom Staat lässt?
Lassen Sie mich doch mal das erklären, was ich meine. Diese Aussage ist im Grunde tatsächlich ja normal. Es ist in jeder kriminellen Organisation gibt es auch Einzelne, die sich nicht schuldig machen.
Aber es gibt wir machen jetzt keine Zitatenschlacht. Ich will einmal.
Natürlich ist das eine absolut verbrecherische Organisation gewesen, die Millionen Menschen umgebracht hat, die SS. So, und das ist völlig klar und das sehen wir alle. Das sieht auch Herr Kraso. Und wenn Sie sich den Wortlaut des Interviews angucken, dann schimmert das durch. Mhm. Aber was wir ihm vorwerfen ist, dass er das nicht klar gemacht hat, gerade wenn man in Italien ein solches Interview gibt, wo auch die SS eine Blutspur hinterlassen hat, dann muss man das klarer benennen.
Das gilt auch in Deutschland, nicht nur in Italien, dass die SS...
Wir reden jetzt von Italien, man muss es klarer benennen.
Menschenrechte und Menschenwürde hat nichts mit Ländergrenzen zu tun.
Herr Holm,
verbrecherische Maschinerie war.
Der Punkt ist angekommen.
Der Punkt ist doch aber wirklich
klar. Frau Klöckner, ich muss jetzt Ordnung hier reinbringen. Wir probieren
einen Punkt.
Nein. Versuchen Sie draußen nicht zu sagen, dass wir uns da nicht distanzieren wollen.
Herr Höcker hat gesagt, das große Problem ist, dass Hitler als absolut böse dargestellt wird. Und das passt genauso rein in diese Storytelling. Sie wollen Ihre Leute nur bedienen, dass alles nicht so schlimm war im Dritten
Reich. Frau Klöckner, wir spielen jetzt kein Zitatespiel. Okay, jetzt mache ich was. Passen Sie mal auf. Passen Sie mal auf, Herr Holm.
Klarer kann man es doch gar nicht.
Herr Holm, ich habe Sie ein paar Mal gefragt, Sie wollten sich nicht distanzieren. Herr Rypinski, wo groß ist der Schaden für die AfD jetzt nach dieser Woche? Oder hilft Ihnen das vielleicht sogar im Wahlkampf?
Also, wenn Herr Holmes nicht schafft, sich zu distanzieren, Frau Weidel hat es ja dann doch noch geschafft. Über ihren Sprecher ließ sie ja ausrichten, zu sagen, dass Herr Krah de facto kein Spitzenkandidat mehr ist. Frau Le Pen, habe ich eben schon gerade gesagt, hat sich davon distanziert. Und wenn man sieht, wie Sie hier rumeiern bei so einer wirklich einfachen Frage, einfach zu beantworten, lieber Herr Holm, gerade mit Rückblick auf unsere Geschichte, ganz einfach zu beantwortende Frage. Wenn Sie das nicht schaffen, dann kann man sich anschauen, was bei Ihnen in den vergangenen Wochen passiert ist, dass Sie in den Umfragen verlieren und dass wir, wenn wir in Europa davon sprechen, dass die Rechtspopulisten und die Rechten auf dem Vormarsch sind, die AfD sich in eine andere Richtung im Moment entwickelt, weil sie es nicht schafft, da klare Kante zu sagen. Und Sie tun sich damit keinen Gefallen, Sie sich persönlich nicht. Herr Krah hat die Konsequenzen gezogen. Es ist eine Schande für Sie als Partei, dass der Spitzenkandidat wegen China-Spionage aus dem Rennen genommen wurde und der Zweite wegen Geldern aus Russland.
Der zweite Punkt, Herr Rypinski, der mich auch noch interessiert und die Zuschauer wahrscheinlich auch. Jetzt hat also die AfD im Europaparlament keine Fraktion mehr. Ist es denn denkbar, dass sie nach der Wahl wieder in eine Fraktion kommt?
Also Alice Weidel möchte ja danach dann Gespräche mit Marine Le Pen führen. Aber Marine Le Pen ist auf einem ganz anderen Kurs. Die versucht sich natürlich bürgerlich anzumalen und hat überhaupt kein Interesse daran, an solchen Äußerungen der AfD und auch nicht an der AfD insgesamt. Das würde mir ehrlicherweise Sorgen machen, wenn sie ein bisschen Funken Anstand noch in sich hätten. Noch einmal, dann würde man da nicht das akzeptieren können. Nur die Realität sieht jetzt so aus, die AfD fliegt aus dieser Fraktion raus und steht dann rechts von der rechteren der beiden rechten Fraktionen. Das muss man erst mal hinkriegen. Und damit gehen dann natürlich, auch Gelder verloren. Und da führt die AfD dann ganz zum Spiel.
Jetzt ist Frau Barley, möchte Sie gerne fragen, weil Sie ja in diesem Wahlkampf als Spitzenkandidatin der Sozialdemokraten antreten. In mindestens 9 EU-Mitgliedstaaten könnten antieuropäische Parteien gewinnen. Bei weiteren 9 landen Sie wahrscheinlich auf Platz 2 oder 3. Das zeigt die Studie des European Council of Foreign Relations. Gewinnt man bei dieser Europawahl vor allem dann, wenn man Stimmung gegen Europa macht?
Also nach meiner Wahrnehmung in diesem Wahlkampf ist es gar nicht so sehr die Stimmung gegen Europa. Die ist natürlich da. Ich meine, wenn man sich dieses Europawahlprogramm durchliest, die wollen ja diese Europäische Union, so wie sie ist, gar nicht haben. Die wollen einen Bund nationaler,
europäischer
Nationalisten. Das ist jetzt meine Übersetzung, europäischer Nationalisten, also ein Egoistenclub wollen die im Grunde genommen daraus
das
machen. Aber das steht gar nicht so sehr im Vordergrund, sondern dagegen, im Vordergrund steht, dass das Spalten, das Ausnutzen von Unsicherheit und dann eben das Suchen von Sündenböcken, die ganz klassischen Fälle, das sind dann die Migranten, das sind die Homosexuellen, das sind die feministischen Frauen, das sind wer auch immer. Aber das Spalterische, das ist was so gefährlich ist. Und da kommen wir wieder zu dem Frieden im Inneren. Weil was diese europäische dieser Bund europäischer Nationalisten da nachher machen würde. Und das sehen wir jetzt an diesem Konflikt zwischen Marine Le Pen und der AfD. Was dann passieren würde, wenn die wirklich überall an die Macht kämen, dann wäre das über kurz oder lang keine Friedensunion mehr. Denn aus genau diesen Sachen werden Konflikte gemacht, die in früheren Zeiten oder heute noch in früheren Regionen in Kriege münden. Genau das, Relativieren von Leid, das zum Beispiel die SS über Frankreich gebracht hat.
Das habe ich an keiner Stelle
gesehen. Viktor Orban, der mit einem Schal unterwegs ist, wo die Umrisse von Ungarn drauf sind. Aber nicht die Umrisse von heute, sondern die Umrisse von 1920. Also wo irgendwo dann noch Teile von Rumänien und anderen Staaten drin sind.
Ich will Ihnen mal sagen,
Sie sind gleich wieder dran, Herr.
Ich habe jetzt ziemlich lange
Sie sind gleich wieder dran.
Also, wenn die Nationalisten, wenn diese Autoritären, wenn die Rechtsaußenleute in immer mehr Ländern was zu sagen haben, und das ist der Punkt, Frieden, dann wird diese Europäische Union so nicht bleiben. Und wir haben diese Konfliktherde jetzt schon angelegt. Ich darf erinnern, das waren jetzt noch nicht mal Rechtsextremisten, das waren Rechtsausleger konservativer Parteien. Erinnern Sie sich an Sebastian Kurz noch und an Silvio Berlusconi. Die waren Best Buddies bis zu dem Zeitpunkt, wo Sebastian Kurz gesagt hat, lass uns doch den Südtirolern mal die österreichische Staatsangehörigkeit geben. Da war aber Feuer in der Hütte zwischen den beiden. Und genau diese nationalistischen Auseinandersetzungen, die kommen dann hoch.
Marine Le Pen war Punkt, übrigens der nicht Punkt nur ist wegen verstanden.
Dieses SS-Zitat so erbost. Die war schon wegen ihrer Remigration.
Ich will jetzt aber Frau Strack-Zimmermann fragen. Frau Strack-Zimmermann, Emmanuel Macron hat heute in Dresden gesagt, unser Europa kann sterben, wenn wir falsche Entscheidungen treffen. Sehen Sie das auch so dramatisch?
Also, dass Europa gefährdet ist, keine Frage. Das sehen wir, da kann ich mich nur anschließen. Aber ich finde, gerade weil dem so ist, sollten wir jetzt mal über die Kommissionspräsidentin sprechen, die ja nicht ausgeschlossen hat, mit den Rechten zu koalieren, um wieder Präsidentin zu werden. Und jetzt wird es wirklich interessant. Denn gerade jetzt, wo diese Gefahr droht, dass Radikale kommen, dazu gehört auch die Truppe um Sarah Wagenknecht.
Ja, ein bisschen radikal das sind
nämlich,
Sie, vor allem
das nämlich in diesem Moment die Frage ist, sind die demokratischen Parteien in der Lage, zusammenzuarbeiten? Das bedarf vieler Kompromisse. Oder ist die Kommissionspräsidentin, die ja keinen Wahlkampf macht, weil sie nicht kandidiert, gerade durch Europa reist, vor allen Dingen in Italien aufschlägt, weil Frau Meloni wird eine bedeutende Rolle voraussichtlich spielen. Und Frau von der Leyen hat klar gesagt, dass sie bereit wäre, mit Frau Meloni und auch mit den Franzosen, mit den Rechten zu koalieren. Das ist wirklich ein Hammer. Das macht mir viel mehr Sorgen.
Herr Rypinski, was ist EKR? Was ist das für eine Truppe, die EKR?
Ja, das ist sozusagen die linkere von den zwei großen Rechten. Es ist die PiS aus Polen, es ist Meloni. Es ist die linkere der beiden Rechten, habe ich ja gerade gesagt.
Man kann ein Drama haben und ein Drama plus.
Das heißt, wir sind bei Rechtskonservativen, die ganz klare Eingriffe im Fall der polnischen PiS zum Beispiel in die Rechtsstaatlichkeit unternommen haben. Und in der Tat stellt sich die Frage, Frau Klöckner, ob wir die Brandmauer, über die wir in Deutschland immer viel reden, in Europa auch haben oder ob es nur ein Brandmäuerchen ist oder noch nicht mal das. Vielleicht können Sie es ja beantworten.
Sehr gern, wenn ich darf.
Sie dürfen gerne.
Also erstmal, glaube ich, gehört es zur Allgemeinbildung dazu, da sollten wir die Zuschauer auch nicht für unterkomplex halten, dass es keine Koalitionen gibt und dass es auch keinen Fraktionszwang, so wie in dem Deutschen Bundestag gibt. Zweitens, diese Koalition der Mitte, antwortet doch jetzt mal gerade. Ja. Diese, ganz entspannt bleiben, also Eurofighter muss man jetzt nicht schon hier machen.
Sorry, Frau Klöckner,
Frau Strack-Zimmermann,
jetzt müssen wir einmal
Ihr Prinzip, hier reinzurufen und den Eurofighter zu machen.
Sondern es geht darum, die Frau von der Leyen.
Ja, jetzt Frau Klöckner, machen Sie doch mal.
Frau Klöckner, ich zeige Ihnen mal, was...
Lassen Sie mich doch auch mal beantworten.
Sie sind weiter dran. Ich will Ihnen nur zeigen, was Ursula von der Leyen gesagt hat über Meloni, die Ministerpräsidentin aus Italien. Sie sagt, sie ist eindeutig proeuropäisch gegen Putin. Sie ist da sehr klar und für Rechtsstaatlichkeit. Wenn das so bleibt, bieten wir eine Zusammenarbeit an.
Wir müssen schon noch mal sehr klar unterscheiden. Es wird jetzt nicht mit der Linkeren von den Rechten koaliert. Die Peace-Partei, natürlich werden wir mit der Peace-Partei nichts machen. Im Übrigen will ich mal eins sagen, der Vorgänger von Manfred Weber, dem EVP-Vorsitzenden.
Oder weil Peace klingt so nach Frieden.
Sie ja, Peace-Partei, Sie wissen, was ich meine. Und wenn wir uns den Vorgänger von Manfred Weber anschauen, EVP-Vorsitzender, das ist der Donald Tusk gewesen. Es waren nicht die Liberalen, es waren nicht die Sozialdemokraten, die den Populisten die Stirn gezeigt haben. Das war einer aus der EVP, um es sehr deutlich zu machen.
Und die EVP hat 10 Jahre lang Viktor Orban gepimpert und ihn zu dem gemacht, der er ist. 10 Jahre lang.
Ich kann Ihnen gleich mal etwas sagen, auch zu Ihren Leuten, mit Ihren Linkspopulisten, mit denen Sie zusammenarbeiten. Wir können auch noch mal Sanchez anschauen und
Frau Bali.
Ich will aber auf die Frage, würde ich gerne antworten.
Die will ich jetzt auch
Eines ist sehr klar, es wird überhaupt keine Zusammenarbeit geben mit der ID, also mit den Identitären, den Rechtsextremen. Es wird auch nicht mit der Linkeren bei der Rechten eine Zusammenarbeit geben. Es wird mit Einzelnen, und das muss man raussuchen, und da wird es konkret die Brandmauer. Brandmauer schwebt hier oben. Nee. Wer ist pro-europäisch? Wer nicht pro-europäisch ist, mit dem kann man überhaupt
nicht
zusammenarbeiten.
Frau Meloni pro-europäisch?
Zweitens, wer ist pro-Rechtsstaat? Und drittens,
ist die PiS
pro-Rechtsstaat?
Aber das ist doch aufschlussreich.
Wer ist für
es reicht, gegen Putin zu sein, und dann darf man wie Frau Meloni aus einer faschistischen
Linie. Diese Kriterien würde ich lieber nicht ansetzen an Ihrer Stelle, weil dann bekommen Sie keine Mehrheit für Frau Meloni.
Das mache ich aber jetzt. Doch, das könnte man schon kriegen. Wir hätten ja dieses Problem gar nicht, wenn nicht zum Beispiel die Liberalen, die Grünen und auch die Sozialdemokraten genau das aufgekündigt hätten, aber was wir ja in der Mitte hatten.
Ich will
Und wenn die beiden jetzt gleich sagen oder Frau alle drei sagen,
Sie können das jetzt wegschieben. Ich will trotzdem die Frage einmal wissen. Gehen Sie da mit bei Frau von der Leyen, wenn Sie über Meloni, die italienische Ministerpräsidentin, die aus einer postfaschistischen Bewegung kommt, sagt, sie ist eindeutig pro-europäisch gegen Putin, sie ist sehr klar für Rechtsstaatlichkeit und wir bieten eine Zusammenarbeit an.
Ich gehe da mit Frau von der Leyen. Weil Frau Meloni zum Beispiel sich einbringt in Europa, zum Beispiel bei einem Asylkompromiss, wo Frau Baerbock dafür war und die Grünen in Brüssel dagegen waren, wo die Hälfte der SPDler auch dagegen waren.
Entschuldigen Sie, aber das ist jetzt auch wieder klassischer
Whataboutism. Europa zusammenhalten.
Es geht hier um Rechtsstaatlichkeit. Jetzt Rechtsstaatlichkeit ist ganz eindeutig, dass Frau Meloni da ein erhebliches Problem hat. Die unterdrückt gerade die Pressefreiheit in Italien, die bringt gerade eine ganze Reihe von Schwierigkeiten für die Rechtsstaatlichkeit, für die Zivilgesellschaft in Italien. Das heißt, das Kriterium trifft auf Frau Meloni nicht zu. Deshalb ist es einfach ein Riesenproblem, was sie da machen. Und man muss sagen, zwischen der einen, der sogenannten linkeren, rechteren Partei und der rechteren, rechteren Partei ist der Hauptunterschied. Die rechtere, rechtere Partei sind ganz offensichtlich Landesverräter, weil sie sich nämlich kaufen lassen von Russland und China. Und die sogenannte linkere, das sind Rechtsradikale, schlimme Nationalisten und Feinde der Rechtsstaatlichkeit.
Ist keine Partei,
aber sie haben sie nicht ganz so offensichtlich
ist eine Fraktion.
Das muss man jetzt auch mal ordentlich
hier aufklären.
Aber Herr Hofreiter,
es ist keine Partei.
Dann sagen kann, es genügt sozusagen, sich nicht von Russland kaufen zu lassen, um da mitmachen zu können. Das ist einfach ein Problem.
Herr Hofreiter und Frau Klöckner und Herr De Masi und Frau Strack-Zimmermann, Sie machen sich alle hier gar keinen Gefallen, wenn Sie immer durcheinander reden, weil dann die Zuschauer nichts mitbekommen. Tun Sie mir den Gefallen. Warten Sie einfach, bis ich die Frage. Und dann kommen Sie alle dran. Und Sie kommen auch alle relativ gleichmäßig dran. Sie kommen alle dran. So, Frau Bali, Sie dürfen jetzt was zu Italien sagen, denn, aber auf eine Frage von mir gerne, nämlich eindeutig pro-europäisch, sagt Frau von der Leyen, sei Giorgia Meloni. Wie würden Sie diese Frau beschreiben?
Also, mir wurde das schon vorher von den italienischen Kollegen gesagt, sie wird sich auf europäischer Ebene geschmeidig verhalten.
weil sie die europäischen Gelder braucht und weil sie die Finanzmärkte nicht beunruhigen will. Das tut sie auch. Und über pro Ukraine, okay, aber pro Rechtsstaat? Mal ernsthaft? Also erstens, sie vereinnahmt gerade den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, was bisher in Italien so nicht
der
passiert
Bruder
ist.
Des portugiesischen Chefs.
Zweitens, jetzt,
wir sind jetzt erstmal bei Meloni.
Sie
mal,
so,
wir sind
zweitens,
bei Meloni, Frau
zweitens, ja, sie versucht, die bisher sehr starke unabhängige Justiz zu vereinnahmen. Und drittens, sie hat eine Parlamentsreform auf den Tisch gelegt, die weltweit einmalig ist. Sie will sich nämlich direkt vom Volke wählen lassen, gibt es sonst nicht, weil dann ist sie vom Parlament unabhängig, kann auch nicht mehr abgewählt werden, will den Staatspräsidenten entmachten. Und mein absoluter Lieblingspassus ist, die stärkste Partei bei den Wahlen, und das wird man in Italien gerne mit etwas über 20%, kriegt automatisch 55% der Sitze, also die absolute Mehrheit. Viktor Orban lässt grüßen. Das ist ihre Rechtsstaatspartei, das ist ihre Frau
Meloni.
Weißt du,
ob sie reinregieren wollen in andere Länder? Eben haben sie gesagt, sie will sich direkt wählen lassen, um dann nicht mehr abgewählt zu werden. Also entweder stimmt
ja, aber sie brauchen schon noch ein gesetzgebendes Organ. Das ist weltweit einmalig und das ist Duce. Und dann haben sie auch noch, den Schwager von ihr, einen Herrn Lollobrigida, der Minister ist, Landwirtschaftsminister und den großen Bevölkerungsaustausch propagiert. Dann haben sie auch noch ihre Politik gegenüber Asylbewerbern, Migrantinnen und Migranten. Dann haben sie auch noch die Einschränkung von Menschen von Homosexuellen und LGBTI-Personen. Also sie haben bei ihr wirklich, und sie haben natürlich ihre Vereinigung und Versammlung, wo dann der Hitlergruß gezeigt wird.
Also
und auch noch ihr Parlamentspräsident zeigt im Parlament den Hitlergruß.
Sie sagen jetzt, dass Frau Meloni ein Anhänger vom Hitlergruß ist. Das versuchen Sie jetzt hier subtil
rein. Sie versuchen das jetzt hier und wollen uns machen das die ganze Zeit.
Alles, was nicht auf der Seite der Sozialdemokratie ist, was rechts der Sozialdemokratie ist, ist sofort rechtspopulistisch und dann sofort rechtsextrem.
Die Erzählung kenne ich.
Aber wenn die Bürger eine bürgerliche Politik wollen und wenn wir uns anschauen, wer arbeitet denn in Europa zusammen? Wie haben Sie denn abgestimmt? Wenn ich mir doch mal die ganzen Stimmergebnisse anschaue, das war doch nicht konstruktiv. Das war doch überhaupt nicht konstruktiv, liebe Frau Balle, bei dem Asylkompromiss. Die Grünen haben dagegen gestimmt. Europa muss handlungsfähig sein.
Das ist Demokratie. Das hat doch mit Rechtspopulismus und antidemokratischen Kräften zu tun.
Aber am Ende wird doch die Wirklichkeit konkret. Hat Europa was entschieden, ja oder nein? Gegen die Hälfte Ihrer Stimmen, gegen die Stimmen der Grünen.
Dann muss man weiter verhandeln. Da muss man nicht mit Rechtspopulisten zusammengehen, sondern besser verhandeln. Das ist ganz einfach.
Herr De Masi.
Jetzt darf Herr De Masi.
So ist. Masi darf auch mal etwas zu Italien sagen. Wir haben ja hier so ein bisschen das Prinzip Madrid oder Mailand, Hauptsache Italien, aber wir sprechen gar nicht mehr über die deutsche EU-Kommissionspräsidentin. Deswegen will ich dazu auch mal etwas sagen.
Ich habe schon zweimal ein Zitat von ihr gezeigt.
Ich habe ja gesagt, bei Frau Meloni ist es dann schnell so, da sieht man auch, wie blutleer manchmal diese Labels sind. Die ist auf einmal proeuropäisch, ja, nur weil sie den Ukraine-Kurs zum Beispiel mitträgt. Aber man muss ja auch bedenken, Frau Meloni wurde in Italien gewählt, weil man über viele Jahre eine Politik gemacht hat, die Italien wirtschaftlich abgeschnürt hat, weil auch dort zu wenig investiert wurde. Ein Problem, über das wir jetzt auch im Kontext der Rüstung sprechen, in Deutschland, wo kaum noch schnelle Züge fahren. Aber auch das gehört zur Wahrheit. Wenn Sie hier sagen, die darf sich nicht wählen lassen mit Frau Meloni, wo ich ja zustimme, stellt sich ja die Frage, wie wird sie dann gewählt? Denn die Zahlen sind nun mal so, die Prognosen. Die Grünen haben ihr zum Beispiel eine Zusammenarbeit für eine demokratische Mehrheit angeboten. Die wird es aber aller Voraussicht nach ja gar nicht geben von den Umfragen her im Parlament. Deswegen würde sie im Zweifel eine Kommissionspräsidentin wählen, gegen die im Übrigen gerade die Europäische Staatsanwaltschaft ermittelt. Die Ermittlungen sind jetzt unterbrochen bis zur Wahl, weil sie per SMS Milliarden Impfstoffdeals vereinbart hat und jetzt auch noch angekündigt hat, sie will diese SMS rechtswidrig dem Parlament nicht zur Verfügung stellen, wird von der New York Times verklagt, die Impfstoffbeschaffung zukünftig nach dem erfolgreichen Vorbild, die Rüstungsbeschaffung,
ich würde gerne mal wissen,
nach dem erfolgreichen
Sie sind Vorbild, weiter dran, Herr De Masi.
Impfstoffbeschaffung durchzuziehen. Heißt das, die bestellt jetzt die Panzerhaubitze zukünftig per SMS? Deswegen ist Frau von der Leyen
völlig unabhängig von Frau Meloni
nicht geeignet an der Spitze der EU-Kommission.
Ich würde gerne mal wissen, weil Sie es gerade angesprochen haben, proeuropäisch, dass das schnell zu einer leeren Phrase wird. Ich würde gerne mal wissen, wie proeuropäisch Sie sind, weil in Ihrem Wahlprogramm das ich mit großem Interesse gelesen habe. Da stehen Sachen drin wie: Europa darf nicht länger das Eldorado von Lobbyisten sein, die mit einer immer größeren EU-Bürokratie Hinterzimmerdeals schließen. Wir wollen die Flut an bürokratischen Übergriffen auf Unternehmen und Bürger stoppen, Übergriffe in die Belange der Mitgliedstaaten verhindern. Das klingt alles ziemlich negativ. Wollen Sie weniger EU? Verstehe ich Sie da richtig?
Wir sagen ja im EU-Wahlprogramm, weniger ist mehr. Und ich habe ja vor 10 Jahren schon mal im Europäischen Parlament
gesessen. Das ist eine hohle Phrase.
Ja? Nein, das ist, ja, wenn man sie füllt, ist es keine hohle Phrase.
Und tun Sie jetzt.
Das versuche ich jetzt. Wir haben zum Beispiel seit vielen Jahren die Debatte darüber, dass internationale Konzerne wie Amazon häufig weniger als 1% Steuern auf ihre Gewinne zahlen, während Unternehmen in Deutschland, die eben nicht diese ganzen Briefkasten nützen können, bis zu 30% Steuerbelastung haben. Alle plakatieren dann immer, nicht alle, aber viele, ja, wir müssen für Steuergerechtigkeit in Europa sorgen. Und dann heißt es immer nach der Wahl, das geht aber nicht, weil da ist Luxemburg und die wollen das nicht. Deswegen sage ich zum Beispiel, da könnten wir mehr Europa mal wagen und Deutschland und Frankreich vorangehen, zum Beispiel mit einer Art Quellenbesteuerung, also dass, wenn die hier das iPhone verkaufen, Apple in Deutschland, dass man dann Strafsteuern auf Finanzflüsse in irgendwelche Briefkästen nach Luxemburg erhebt. Dann könnten wir Druck auf bessere internationale Regeln machen.
Wollen Sie mehr oder weniger
Europa? Und wo will ich weniger? Wenn zum Beispiel Kommunen in Deutschland, wie vom Europäischen Gerichtshof im sogenannten Rüffert-Urteil, daran gehindert wurden, bei öffentlichen Aufträgen, zum Beispiel zum Bau eines Jugendgefängnisses, Tariflöhne zu verlangen, und damit Beschäftigte in die Konkurrenz um die niedrigsten Löhne gedrückt werden oder Druck auf die Privatisierung der Wasser- und Energieversorgung in den Kommunen gemacht wird, da hat Europa nichts zu suchen. Wir wollen ein Europa, das dort, wo es einen Unterschied für die Menschen machen kann, liefert und nicht die Löhne oder die Renten kürzt.
Jetzt sind wir schon beim Thema Wirtschaft. Da würde ich dann gerne mal auf die großen Linien gucken. Herr Holm, die AfD will ja einen Austritt aus der EU. Und das Institut der deutschen Wirtschaft, kurz IW, in Köln, hat gerade eine Studie rausgebracht, was der sogenannte Dexit, also ein Austritt Deutschlands aus der Union, kosten würde. Innerhalb von 5 Jahren würde Deutschland 690 Milliarden Euro an Wertschöpfung verloren gehen. Ungefähr so viel Schaden ist das, damit man sich es vorstellen kann, wie die Corona-Pandemie und in der Energiekostenkrise zusammen. Wollen Sie das?
Nein, wir wollen eine vernünftige Politik in dieser EU und wir wollen sie eigentlich umbauen. Als Dexit ist immer dieser Fachbegriff, den Sie dann hier rein.
Nein, das ist es nicht.
Wir wollen eine Neugründung, eigentlich eine Reform der EU. Wir wollen einen Schritt zurück zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und die Dinge wieder ins Lot bringen.
Aber ich zeige Ihnen das. Weil ich wundere mich doch, Sie schreiben relativ klar in Ihrem Bundestagswahlprogramm, wir halten einen Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union und die Gründung einer neuen europäischen Wirtschafts- und Interessensgemeinschaft für notwendig. Also erstmal wollen Sie einen Austritt.
Wir wollen einen Austritt mit einer gleichzeitigen Gründung einer neuen Wirtschaftsgemeinschaft, die eben diese ganze Eurokratie, diesen ganzen Wust
mit 32.000
Beamten, wovon 4.000 mehr als der Bundeskanzler verdienen, das soll abgeschafft werden.
Aber das können Sie ja nicht alleine.
Wir wollen aber eine gemeinsame Zusammenarbeit, wir wollen den gemeinsamen Binnenmarkt haben, wir wollen einen gemeinsamen Schutz der Grenzen, auch zur Eindämmung der Migration, eine gemeinsame Bündelung der Verteidigungskapazitäten. Also wir wollen diese Zusammenarbeit in Europa haben. Wir wollen nur nicht dieses überbordende,
das heißt, Sie wollen keinen Parlamentsvorbehalt beim Militäreinsatz mehr?
Wir wollen
nicht, dass der Deutsche Bundestag über
Militär. Also man muss dazu wissen, dass so ist es skurril ist, dass die AfD...
Herr Hofreiter, wir bleiben noch mal kurz dabei.
Ja?
Weil,
Das heißt, wir wollen natürlich die Zusammenarbeit in Europa. Das ist ein Friedensprojekt,
aber
das muss ich Frau Barley noch sagen.
Dann nehmen wir nehmen den Gedanken ernst. Wir bleiben bei dem.
Jetzt warte ich jetzt schon sehr lange drauf. Friedensprojekt heißt für uns, dass wir den Frieden innerhalb der europäischen Staatengemeinschaft auch erhalten.
Das und es ist eben nicht zielführend,
wenn wir eine Mehrstimmigkeit in souveränen Mehrstimmigkeitsprinzip einführen in der Europäischen Union. Das führt dann dazu, dass Frau Barley sich hinstellt und sagt, wir müssen die finanziellen Aushungern.
Der Punkt ist verstanden, Herr Holm.
Und das sind das heißt, auch das Frau Barley, führt zu neuen Zwist in
das heißt, Europa. Herr Holm,
das wollen wir vermeiden.
Der
wir wollen
Punkt,
einen zurück Sie wiederholen zu Orbans Staaten,
bis zum gegenseitigen
Vorteil zusammen.
Der Punkt ist verstanden, also raus aus der EU und dann eine Neugründung mit Zusammenarbeit. Frau Strack-Zimmermann, wenn wir den Gedanken von Herrn Holm mal ernst nehmen, wie er ihn gerade formuliert hat. Sinngemäß EU in der jetzigen Form nein, raus, aber erhalten bleiben soll friedliche Zusammenarbeit, europäische Wirtschaftsgemeinschaft und der Binnenmarkt. Würde das funktionieren?
Also ich möchte das eigentlich gar nicht kommentieren, weil die AfD hat klar gesagt, ihre Chefin hat Financial Times ein Interview gegeben, wo sie sagte, raus aus der EU. Und da gibt es nicht aber und ein bisschen, man ist auch nicht ein bisschen schwanger. Man ist schwanger oder man ist nicht schwanger. Man ist in der EU oder ist nicht drin. Sie wollen es kaputt machen. Das muss jeder wissen, wer die AfD wählt, will, dass Deutschland aus der EU rausgeführt wird. Und Großbritannien ist ein gutes Beispiel dafür, dass es nicht funktioniert. Aber auf was ich gerne zu sprechen kommen will, ist, dass die EU, für die die meisten hier brennen, nämlich positiv im Gegensatz zur AfD, denen das alles zu nicht nationalistisch genug ist, dass natürlich die Europäische Union auch große Schwächen hat. Und die zu artikulieren, ist natürlich schon relevant, wenn man 14 Tage später zur Wahl geht. Und das Kind hat einen Namen. Jetzt bin ich wieder bei der Kommissionspräsidentin, weil ich glaube, was die wenigsten wissen, ist, dass die Abgeordneten im EU-Parlament im Gegensatz zum Bundestag nicht die Möglichkeit haben, selber Initiativ zu ergreifen und Gesetze auf den Weg zu bringen, sondern es ausschließlich über den Schreibtisch von Frau von der Leyen geht. Und was Frau von der Leyen wirklich fabelhaft geschafft hat, ist, Achtung, Satire, ist in den letzten 5 Jahren die Bürokratie derart anzuziehen, derart zu überstülpen. Und das merkt man in Berlin, das merkt man in den Ländern, das merkt man in der Tat in den Kommunen, dass die Wirtschaft inzwischen so abgewürgt wird. Und jetzt wird es, wenn es nicht so ernst wäre, fast komisch, dass unsere Unternehmen, der Mittelstand in Europa nicht mehr konkurrenzfähig ist. Gleichzeitig Frau von der Leyen jetzt aber, wenn sie das erkennt, protektionistische Maßnahmen ergreifen will. Also Waren, die jetzt kommen, weil unsere Unternehmen nicht mehr konkurrenzfähig ist, die dann zu bezahlen. Das heißt, es ist ein Bürokratieabbau, der dringend erforderlich ist. Und diese Bürokratie hat Frau von der Leyen zu verantworten. Und das muss auch bei aller Begeisterung für Europa
benannt werden. Ich fand noch einen anderen Punkt spannend. Nein, Herr Horn, Sie sind nicht dran. Ich fand noch einen anderen Punkt spannend, Herr Repinski, den Frau Strack-Zimmermann gerade nannte, nämlich der Brexit. Das ist ja das bekannte Beispiel dafür, wo ein Land aus der Europäischen Union rausgegangen ist. Und da gab es immer wahnsinnige Schreckensszenarien. Das Land wird zusammenbrechen, das wird Horror. Ich war ein paar Mal seitdem in England. Ganz so schlimm habe ich es da jetzt nicht empfunden. Ist es vielleicht gar nicht so schlimm geworden?
Naja, lassen Sie mal nochmal abstimmen jetzt und dann werden Sie ein anderes Ergebnis haben, weil diese ganzen Ideen von dem aus Europa raus und dann wird alles besser, das hat sich auf keinen Fall erfüllt. Das kann man eindeutig sagen. Und das haben wir ja zum Beispiel auch an Inflation, an Arbeitslosenzahlen und so weiter auch erlebt. Ich finde es schockierend, wenn hier rechts neben mir die beiden Vorschläge, die ich höre in der aktuellen Situation sind, Steuern rauf und aus Europa raus.
Wir sind in einer Situation, die Wahrheit ist ja Deutschland. Deutschland ist schlusslicht beim Wachstum, weil übrigens ein Frau von der Leyen nur, die macht auch vieles Thema falsch.
Lassen einmal Herrn Repinski kurz ausreden,
Herr de Masi. Der Bundesrepublik heißt Herr Lindner.
Wir machen das jetzt einmal ganz kurz so, Herr de Masi.
Wir wollen die Mitte entlasten, aber die Amazons, die können gerne was
machen. Aber sie machen Europa damit nicht wettbewerbsfähiger, ob sie es wollen oder nicht, nun mal auch ein Wettbewerb um Standorte gibt. Das wissen Sie auch, dass es einen Wettbewerb um Standort gibt und dass wir in Europa große Fragen zu beantworten haben. Wie gehen wir mit China um? Wie gehen wir mit dem IRA auf Seite der USA rum? Haben wir vielleicht noch mal die Kraft, Handelsabkommen wie zum Beispiel mit Südamerika zu schließen? Und dafür sollte man sich positionieren und zwar nicht so, wie Sie das jetzt gerade gemacht haben und schon gar nicht so, wie Sie das gemacht haben. Indem sie den Wettbewerb für Europa noch schwieriger machen, zumindest wenn es um große Unternehmen geht.
Wir sagen ganz klar, wir wollen natürlich die Mitte entlasten, aber dadurch, dass zum Beispiel US-Tech-Konzerne auch einen angemessenen Beitrag an den Steuern zahlen. Und ich will mal sagen,
reden Sie doch mal über den Mittelstand in Europa.
Die Schuldenbremse, die haben wir ja auch auf europäischer Ebene. Ich habe vor 10 Jahren bereits gesagt, wir müssen langfristige öffentliche Investitionen aus den Schuldenregeln herausnehmen. Ich bin damals von allen
Maßmesser. Ja, es wird jetzt auch wieder abgelenkt.
Das lenkt nicht ab. Das
ist aber Ursula von der Leyen findet es aber wichtig.
Politiker in Europa ist, wir gucken gemeinsam auf eine der großen Herausforderungen, die EU auch zu meistern hat. Das ist die Klimakrise. Werden wir darauf gucken. Herr de Masi, habe ich noch mal das Zitat von vorhin, hatte ich Ihnen ja versprochen, lege ich Ihnen vor. Ich hatte recht mit dem, was ich gesagt habe. Und wir gucken uns jetzt mal an, was der Green Deal, den die Kommissionspräsidentin ins Leben gerufen hat, eigentlich bedeutet und wie der so läuft.
Jetzt bist du dran.
2019 verkündet die Chefin der EU-Kommission, Europa packt ein historisches Projekt an, vergleichbar mit der Mondlandung.
Europe's Man on the Moon Moment.
Was hat sie vor?
I want Europe to become the first climate neutral continent in the world by 2050.
Europa, erster klimaneutraler Kontinent der Welt. Der Weg dahin? Der Green Deal. 1 Billion Euro sollen dafür in die Hand genommen werden. Gesetze und Auflagen werden verschärft. Beispiele: Ausweitung des Emissionshandels, Neubauten sollen ab 2030 klimaneutral sein und ein besonderer Meilenstein, ein weitgehendes Verbrennerverbot. Keine neuen Autos, die mit Diesel oder Benzin fahren, ab 2035. Aber wir schauen mal ins Wahlprogramm Ihrer eigenen Partei. Wir wollen das Verbrennerverbot wieder abschaffen und die deutsche Spitzentechnologie des Verbrennungsmotors erhalten und technologieoffen weiterentwickeln.
Frau Klöckner, warum fällt Ihre eigene Partei der Spitzenkandidatin von Ihnen in den Rücken?
Wir fallen der Ursula von der Leyen nicht in den Rücken. Wir haben sie mit großer Mehrheit nicht nur zur Spitzenkandidatin gemacht, sondern wir unterstützen auch das, was sie jetzt vorhat in der zweiten Amtszeit, sofern es ihr ermöglicht wird, nämlich aus dem Green Deal dann einen erweiterten Industrial und auch Growth Deal zu machen. Das heißt konkret, dass wir auf der einen Seite den Klimaschutz, den kann ja keiner hier negieren, dass man eine Transformation braucht. Aber wenn man zu schnell zu viel will, wird es schwierig für die Wettbewerbsfähigkeit, wie es Herr Rapinski gesagt hat. Und jetzt müssen wir uns konzentrieren, hier in, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, auf die Wettbewerbsfähigkeit, auf die Standortfragen. Und deshalb sagen wir sehr klar, im Übrigen wie auch die EVP, also unsere Fraktion, sehr klar gemacht hat und gesagt hat, wir sind nicht für ein Verbot des Verbrenners. Und hier geht es nicht darum, dass wir nicht Klimaneutralität wollen. Im Gegenteil. Sondern, na, es war ja so, die EVP, sie haben gegen die, sie haben gegen, ja, aber sie haben ja gegen die EVP gestimmt.
Das war Ursula von der Leyen's Projekt.
Die FDP ja im Übrigen auch. Und in Deutschland fordern sie ja, was anderes. Dann kam Herr Wissing dann nach Europa, obwohl die Liberalen dafür gestimmt haben. Kurzum, ich glaube, wenn Zeitenwende ernst genommen wird, dann heißt Zeitenwende auch, sich die Zahlen, die wirtschaftlichen Entwicklungen anzuschauen. Ich stimme zu, das Thema Bürokratie, nicht nur in Europa, auch in Deutschland bei der Ampel, hat dermaßen zugenommen, dass Betriebe nicht mehr können, nach Fest kommt ab. Zweiter Punkt ist, dass wir wieder Luft lassen müssen. Europa muss das Wichtige regeln, aber muss den Nationalstaaten, den Mitgliedstaaten.
Jetzt machen wir ganz große Kreise. Es war ja eine relativ konkrete Frage zu dem Verbrenner aus, dass die CDU ja jetzt wieder zurückdrehen will, obwohl das eins der Kernprojekte.
Nein, die CDU hatte das nie gefordert. Ich will es nur mal sagen, wir müssen
genau,
schon
aber
sehr,
es war eins der Kern. Es war eins der
aber
Kernprojekte.
Frau von der Leyen ist noch Mitglied in ihrer Partei.
Hat's nie gefordert.
Die das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, es war eins der Kern. Ich habe es auch ganz sprachlich, ganz klar gesagt, Frau Klöckner, dass das Frau von der Leyen's Projekt war und Sie das jetzt zurückdrehen wollen. Und deswegen die Frage an Sie, Herr De Masi, weil ich da Ihre Position einfach auch noch gar nicht kenne. Verbrenner verbieten, ja oder nein?
Also wir kritisieren das Verbrenner aus auch. Das heißt übrigens nicht, dass man nicht auch weiter die E-Mobilität voranbringen muss. Aber die Bundesnetzagentur sagt, wir kriegen das momentan gar nicht hin. Die Netze werden überlastet.
Es ist auch erst 2050.
Es müssen jetzt private Ladevorrichtungen zum Beispiel runtergedimmt werden. Es gibt aber vor allem ein Argument. Sehen Sie, ich habe zum Beispiel eine Zeit lang in Südafrika gelebt. Da gibt es sehr viele Stromausfälle. In diesen Ländern werden Verbrenner weiterhin fahren. Der Weg wäre meines Erachtens richtig zu sagen, wir setzen auf unterschiedliche Technologien, gucken, wie die sich entwickeln, unterstützen die auch, aber machen klare Vorgaben, dass dann auch zum Beispiel spritärmere Autos, emissionsärmere Autos entwickelt werden, also nicht einfach laufen lassen. Nur, wir glauben, nur über das E-Auto zu gehen, wenn dann Besserverdiener sich den E-SUV kaufen und nachts laden, wenn die Sonne auch nicht scheint, haben wir das Klimaproblem auch noch nicht gelöst.
Verstanden. Der Punkt ist verstanden. Herr Hofreiter, nehmen wir das mal mit, was Herr De Masi sagt. Also im Grunde genommen Leitplanken, was entwickelt werden soll. Wahrscheinlich also Autos, die weniger verbrauchen, aber trotzdem noch zum Beispiel Diesel und Benzin verbrennen. Können Sie dem Gedanken was abgewinnen?
Also erstmal muss man da zu sagen, was überhaupt die EU-Regelung ist. Nicht, wenn Sie nach Brüssel kommen und dann mit dem Verbrennerverbot daherkommen, werden Sie gefragt, ob Sie nicht lesen können. Weil nicht das Wort Verbrennerverbot auch Elektromobilität in der EU-Richtlinie überhaupt nicht vorkommt. Da wird nämlich was ganz Schlankes geregelt. Da wird nämlich geregelt, dass ab 2035 keine Autos mehr verkauft werden dürfen, die CO2 ausstoßen. Mehr ist da überhaupt nicht geregelt. Deswegen ist die ganze Debatte bei uns sowieso Quatsch. Nämlich, Sie können da laut EU-Richtlinie, Sie können ein Elektroauto machen, Sie können ein Wasserstoffauto machen, Sie können sogar einen Wasserstoffverbrenner machen. Es gibt eine ganz schlanke Regelung auf EU-Ebene. Da steht drin, der Flottenzielwert ist ab 2035 um 100% zu senken im Verhältnis zu 2021. Ist total unverständlich erstmal geschrieben, bedeutet aber schlichtweg, ab 2035 dürfen Autos kein CO2 mehr ausstoßen. Wie sie das
verkaufen,
machen?
Verkaufen.
Ja,
die dürfen ja sogar noch weiterfahren, die es schon gibt. Die es
also
noch
können Sie aber Herrn De Masios Vorschlag was abgewinnen?
Nein, der Vorschlag von Herrn De Masios ist einfach Quatsch. Es geht einfach darum, was ist die Regelung? Die Regelung auf EU-Ebene ist völlig technologieoffen. Die haben einfach gesagt,
das
CO2 ist das Problem.
Das stimmt ja nicht.
Sie messen am Auspuff und vergessen dabei überhaupt, dass bei den E-Autos im Moment beim Energiemix im Prinzip die Ausstöße im Kohlekraftwerk erfolgen. Und eins möchte ich nochmal sagen, es war die dümmste Entscheidung der EU.
Ganz unbürokratisch.
Dieses Verbrennerverbot ist die dümmste Entscheidung der EU überhaupt.
Überhaupt kein Verbrennerverbot.
Die EU hat sich für was
ist das Rückgrat unserer Industrie.
Und wir sorgen dafür, Herr dass jetzt alles auf die Wunderbar
Sie sind da China. Ich will
Sie nicht. Kann Ihnen einfach nur was empfehlen. Lesen Sie einfach jetzt eine goldene Nase mit
die Richtlinie steht im Internet.
Und keiner versteht Sie beiden. Keiner versteht Sie beiden, weil mein Mikrofon am lautesten ist. Ich finde es ja interessant, dass Sie so für die Automobilindustrie kämpfen. Wir hatten ja in der letzten Sendung die Chefin der Automobilindustrie, Frau Müller, da.
Unser Rückgrat der Industrie
geht jetzt und deswegen will ich da jetzt klar, deswegen möchte ich da jetzt gerne Klarheit reinbringen, Frau Strack-Zimmermann. Gibt es jetzt ein Verbrennerverbot auf EU-Ebene oder gibt es das nicht?
Frau von der Leyen hat das Timmermansche Programm wie eine Bibel oder eine Monstranz vor sich hergetragen und wird jetzt kurz vor der Wahl eingefangen. Das haben Sie ja auch gerade noch mal erklärt. Übrigens auch Herr Seehofer, beziehungsweise nein, Herr Söder, ich will Herrn Seehofer nicht Unrecht tun, Herr Söder, hat 2021 mit diesem Chor getragen, dass der Verbrenner aus da ist. Und jetzt geht es darum, deswegen muss ich Anton Hofreiter widersprechen, dahingehend, dass es darum ging, 2035 soll der Verbrenner verboten werden. Was
Nein,
mir
er
gesagt
soll nicht
hat,
mehr hergestellt werden. Ja, er darf, was, noch weiter darf noch weiter fahren.
Das ist wichtig. Das ist wichtig, weil Sie wissen, wenn er 2035 nicht mehr hergestellt wird, muss die Autoindustrie heute, nämlich 10 Jahre vorher, natürlich schon ihre Weichen stellen.
Das macht sie sowieso.
Das kann sie so.
Schafft sie
Nein, es geht, es geht, es geht, es geht, es geht darum, dass wir heute, nicht wir, sondern die für dieses Verbot sind oder diese Abschaltung, heute Ingenieuren die Möglichkeit nehmen, alternative Antriebe auf den Weg zu bringen. Wir wissen heute 2024 doch nicht,
Herr Hofreiter,
was 2035
ist.
Deswegen ist es ein fataler verstanden. Fehler, es zu machen. Und deswegen bestehen und wir darauf.
Ich verspreche
und nicht
was?
Umsonst ja. hat die CDU jetzt
ich auch Frau Klöckner, ich verspreche Ihnen was. Wir werden das morgen im Faktencheck Ihnen noch mal ganz genau darlegen. Und ich will Ihnen noch was ans Herz legen. Ich bin nämlich quer durch Europa gereist. Ich war in Helsinki, ich war in Florenz, ich war in Brüssel. Und ich habe mich mit der Frage beschäftigt, steht dieses Europa kurz vor einem Zusammenhang? Wenn ja, kann man es noch retten? Und das habe ich mit Leuten besprochen, die es wissen müssen. Das Ganze gibt es ab Freitag exklusiv in der ARD-Mediathek zu sehen. Und wir können uns jetzt schon mal ein kleines bisschen davon anschauen.
Das Problem ist,
Let's talk politics.
Ich finde deren Idee auch völlig absurd zu sagen, deswegen brauchen wir noch weniger Demokratie. Mein Ansatz ist, ich will mehr Demokratie.
The right, extreme right parties are anti-French, anti-Germany.
Als wir eben durch die Stadt gelaufen sind, lief einer vorbei und sagte, ciao Faschista. Warum?
Weil ich für eine Mitte-Rechts-Koalition kandidiere, mich mit den Faschisten verbündet hätte.
Hat sie recht?
Natürlich nicht.
Meine Hoffnung ist es, dass die Menschen verstehen,
dass Europa vor einer ganz ernsten Bedrohung steht.
The Green is dangerous for Europe.
Okay, the Greens are dangerous for Europe, okay.
Mein Platz war dann quasi in der drittletzten Reihe. Ich war also wirklich hinter Benkler, völlig zu Recht.
Bist du gescheitert?
Ich würde sagen, ja, hauptsächlich bin ich gescheitert.
Brexit for us was a disaster.
Und deshalb hoffe ich, dass in den Wahlen, wir sind alle Demokratien und das ist unser größter Wert, dass wir als Bevölkerung Geschlossenheit zum Ausdruck bringen.
Und das Ganze gibt es ab Freitag in der ARD-Mediathek. Und wir schalten jetzt nach Hamburg zu Jesse Wellmer und fragen Jesse, was macht ihr heute bei den Tagesthemen?
Ja, ihr habt ja auch schon über Macrons Rede gesprochen. Wir tun es natürlich auch. Und wir blicken in ein dreigeteiltes Land, in dem in einigen Regionen ein normales Leben weiter fast unmöglich ist. Nach Syrien. Gleich in den Tagesthemen.
Auch sehr wichtig, da bleiben wir dran. Vielen Dank, Jesse, nach Hamburg. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dieser Runde. Wir haben morgen den Faktencheck. Wir sind nächste Woche wieder da, dann aber erst um 23.15 Uhr nach dem Spiel Deutschland gegen die Ukraine hier in der ARD. Bis dahin. Tschüss. Vielen Dank.